ARD Sounds.
Es ist 2015. Wir sind in Seoul bei Big Hit Entertainment. Im Tanzstudio, wo heute die Dance Practice zum neuen BTS-Song gefilmt wird. Der Raum ist ziemlich hell beleuchtet und wirkt sehr kalt. Die Wände sind mit grauen Platten verkleidet, der Holzboden glänzt. Eine Wand ist komplett verspiegelt. Aus den Boxen im Raum dröhnt BTS neuer Titeltrack I Need You. Kein Powerbeat, sondern ein ruhiges Intro. Und BTS liegen im Kreis auf dem Rücken, Augen geschlossen. Sie warten. Während die anderen noch auf dem Boden liegen, richtet sich Sugar auf und bewegt die Lippen zu seinem Rap-Part. Er guckt mal in die Kamera, mal zu den anderen. Dann hebt J-Hope langsam sein Bein, steht auf und genau da setzt der Beat ein. Jetzt bewegen sich alle BTS-Mitglieder. Der Jüngste ist gerade mal 17. Er heißt Jungkook. Gecastet wurde er für seine Stimme, nicht unbedingt fürs Tanzen. Trotzdem steht er bei dieser Choreo im Vordergrund. Alle tanzen dieselbe Choreografie, aber jeder bewegt sich ein bisschen anders. So wirkt es, als ob jeder seinen eigenen Weg findet, den Schmerz auszudrücken, um den es in dem Song geht.
Was wir hier beschreiben, das ist kein Hochglanzmusikvideo. Es gibt keine aufwendige Kulisse, keine Kostüme. Nur 7 Jungs, ein Spiegel, eine Kamera. Und trotzdem kann man einfach nicht wegsehen. Das ist die Dance Practice zu I Need You, der Song, mit dem BTS das Idol-System aufmischen.
Inhaltlich unterscheiden sich BTS von Anfang an von den anderen K-Pop-Bands. Mit I Need You gehen sie noch einen Schritt weiter. Sie singen und rappen über Verzweiflung, Scham und Einsamkeit. Themen, über die man im Idol-System eigentlich nicht singt. Weg von harten Hip-Hop-Ansagen hin zu Verletzlichkeit. Und trotzdem haben sie auch bei diesem Song die perfekte Choreo, die genau diesen Schmerz auf die Bühne bringen soll.
BTS erzählen später selbst, wie sie diesen Grad an Perfektion erreichen. In der koreanischen Show Pingyego beschreiben Suga und Jimin, wie sie ihre Choreografien trainieren. Sie üben nicht nur die großen Bewegungen, also bestimmte Schritte, Sprünge oder Drehungen. Sie üben jedes noch so kleine Detail. Dafür filmen sie ihre Proben und analysieren später alles Bild für Bild. Und so stimmen sie alles aufeinander ab. Ihre Handbewegungen und sogar ihre Blicke. So erklären es Suga und Jimin hier.
멈추잖아요. 그 프레임 단위로 쪼개서 손 다 맞췄어요. 그래서 틀리면 얘 맞추는 거.
Wenn selbst die Blicke aufeinander abgestimmt sind, dann hat das einen krassen Effekt. Ich selber bin damals nicht aus dem Staunen rausgekommen. Ich habe mir wirklich eine Dance Practice nach der anderen angeschaut. Die gibt's ja alle auf dem YouTube-Kanal von BTS zu sehen. Und ich habe mich damals gefragt, wie schafft man das?
Wie Sugar bei Pingyego erzählt, das ist Arbeit. Stundenlange, kleinteilige, obsessive Arbeit. Und das geht ja sogar noch über Synchronität hinaus. Sugar erzählt in der Show nämlich außerdem, dass sie auch alles proben, was schief gehen könnte.
실력 떨어지면 그냥 이걸 혹시 떨어져도 동작하면서 치우고 뭐 동작하면서 빼고 신발끈 풀린 상태에서 하고
Was passiert, wenn auf der Bühne die Cap runterfällt? Was passiert, wenn sich ein Schnürsenkel löst?
The show must go on. Und zwar nicht irgendwie, sondern perfekt. Was wir in der Dance Practice zu I Need You sehen, ist nicht einfach Talent. Das ist das Ergebnis des Idol-Systems. Eines Systems, das Perfektion einfordert.
Und gleichzeitig singen BTS mit dem Song I Need You über Dinge, die in diesem System eigentlich keinen Platz haben. Wie passt das zusammen? Dafür müssen wir erstmal verstehen, was hinter diesem System steckt.
Was bedeutet es, ein koreanischer Popstar, also ein Idol zu sein? Was wird von einem jungen Menschen verlangt? Auf der Bühne, aber auch dahinter.
Wir haben mit jemandem gesprochen, der dieses System nicht nur von außen kennt, sondern von innen. Jemand, der selber in Korea trainiert und performt hat.
22 Stunden durchtrainiert. Und das fast jeden Tag.
Und wir schauen uns genauer an, wie BTS in diesem System erwachsen werden. Und wie sie es immer wieder auf den Kopf stellen.
Ich bin Tongin Kim.
Und ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Und ihr hört, kennst du BTS?
방탄은 처음이지?
Alle Folgen findet ihr zuerst in ARD Sounds.
Und das ist Folge 2. Fire. Das Idol-System. Kurzer Recap. Die winzige Agentur Big Hit Entertainment hat ab 2010 7 Jungs zu einer Hip-Hop-Idol-Group zusammengestellt. Sie kommen aus allen möglichen Bereichen. Bandleader RM und Rapper Sugar waren in der Underground-Rap-Szene unterwegs. J-Hope war Street-Style und Jimin Contemporary-Dancer. Jin wurde gecastet, weil er besonders gut aussieht und Jungkook und V haben bei Castings mit ihren Stimmen überzeugt. 2013 geben BTS ihr Debüt und es ist solide. Kein Reinfall, aber auch kein Durchbruch. Falls euch das nichts sagt, empfehlen wir euch, die erste Folge zu hören.
Ab jetzt heißt es für die BTS-Jungs Drill. Jeden Auftritt mitnehmen und immer wieder zeigen, dass sie härter rappen, besser singen und krassere Choreos haben als alle anderen. Wer so hart arbeitet wie BTS, braucht jemanden, der die Energie hochhält und der für gute Laune sorgt, wenn alle am Limit sind. Bei BTS ist das ausgerechnet jemand, der beim Training extrem diszipliniert ist. J-Hope.
J-Hope, 22살, happy virus.
Schon vor seinem Debüt war Jungho-suk, das ist sein Geburtsname, als richtig guter Streetdancer bekannt. Aber wie ist er überhaupt zum Tanzen gekommen?
In seiner Grundschule gibt es morgens im Sport eine 30-minütige Tanzeinheit. Da läuft ein Video und die Kinder müssen mitmachen. Das ist Pflicht. Für Jungho-suk ist das eine Offenbarung. Genau da merkt er, wie viel Spaß ihm das Tanzen macht. Und wie gut er darin ist. In der 6. Klasse will er das Tanzen dann so richtig lernen. Leider kann er sich die Kursgebühren für eine Tanzschule in seiner Nähe nicht leisten. Also stellt er sich an den Rand und guckt zu. Nach dem Unterricht bleibt er und trainiert alleine. Ein anderer Tänzer wird auf ihn aufmerksam und führt ihn in die Street-Dance-Crew Neuron ein. So kommt J-Hope überhaupt erst richtig in die Szene.
Später erzählt er in Interviews, dass er irgendwann bei einem nationalen Tanzwettbewerb den ersten Platz belegt, ohne dass er jemals offiziell Tanzunterricht bekommen hat.
J-Hope ist neben RM und Sugar einer der aktivsten Songwriter in der Band. Als Main Dancer ist J-Hope für die schwierigsten Parts in den Choreos zuständig. Und diese Rolle nimmt er sehr ernst. Er überlegt sich Schrittfolgen, Übergänge, überwacht das Timing und geht dabei selbst über seine Grenzen.
Sehr 철저하게 좀 하는 것 같아요.
그죠?
네, 그러니까 제가 어느 정도 연습을 하냐면
얼마나요, 진짜?
Er versucht einfach immer gründlich zu sein. Das sagt J-Hope in der koreanischen Talkshow Pingyegyo.
자다 일어나도
할 수
있겠다고.
아. Er sagt, selbst wenn er schon sicher ist, trainiert er trotzdem weiter, bis er die Choreo im Schlaf kann. Und selbst dann ist es niemals gut genug.
아, 내가 뭐 잘해서 이렇게 하면 되겠지가 아니라 내가 잘해도
Und trotzdem weiß er, er ist der Main Dancer, er trägt also eine große Verantwortung für die ganze Band.
그냥 딱 집중해서 맞출 거는 맞추자. 그거는 사실 제 개인적으로도 마찬가지고 팀적으로도
Er sagt eben, er tut, was getan werden muss. Er selbst kann noch so perfekt tanzen, wenn bei den anderen die Choreo nicht sitzt, spielt es einfach keine Rolle. Eine Gruppe funktioniert als Team oder gar nicht. Also öffnet J-Hope spätabends das Tanzstudio von Big Hit Entertainment, legt Musik auf und sagt zu den anderen, jetzt tanzt einfach, wie ihr wollt, damit die anderen dasselbe fühlen, was er als Kind gefühlt hat. Einfach Spaß am Tanzen.
Trotz dieser großen Verantwortung und seinem krassen Ehrgeiz, J-Hope ist der Sonnenschein der Band. Wenn man BTS in Interviews sieht oder in einer ihrer Shows, fällt er sofort auf. Er ist das Member, das am häufigsten lacht und auch am lautesten. So sehr, dass er auch die anderen mitreißt. Und diese Eigenschaft will er auch durch seinen Künstlernamen zum Ausdruck bringen. J-Hope bedeutet genau das, Hoffnung. Und die will er raus in die Welt tragen. Das sagt er auch im Interview mit Zane Lowe.
그런 부분에 있어서 뭔가 나도 그렇게 좀 생각을 해보고 사람들에게 좋은 감정을 전달을 해야 되지 않을까라는
Und so begrüßt er ja auch die Fans. Das ist mittlerweile iconic. Wie hier in der britischen Graham Norton Show.
Hi guys! I'm your hope, you're my hope, I'm J-Hope.
Hoffnung und Durchhaltevermögen. Beides verkörpert J-Hope wie kein anderer bei BTS. Und genau diese Eigenschaften braucht man, um Idol zu werden. Denn wer K-Pop-Idol werden will, muss eine jahrelange strategische Ausbildung hinter sich bringen. Im Idol-System.
Das ist ähnlich wie Sport, Eiskunstlauf. Wenn man in Olympiade Goldmedaillen gewinnen möchte, muss man ja von Kindheit an richtig trainiert werden.
Das ist Lee Eun-jong. Professorin für Koreanistik an der FU Berlin.
Es ist nicht Idol-System als solche, das es schon gegeben hatte, sondern das hat sich dann peu à peu so entwickelt. die Firmen haben dann eine Nische entdeckt, dass sie damit Erfolg haben könnten, wenn sie die guten Kinder, also gute Jugendliche zusammenbringen und die zusammen trainieren. Und so haben sie dann ihre Schule peu à peu entwickelt.
Mit den Firmen meint Professor Lee die Entertainment-Agenturen. Big Hit ist eine davon. In den 90er Jahren haben diese Agenturen gemerkt, K-Pop verkauft sich gut. Also haben sie in Seoul dieses neue System aufgebaut. Ihr Ziel? Eigene K-Pop-Bands ausbilden.
Spätestens seit 2010 gilt eine Regel. Wer K-Pop-Idol werden will, muss in Seoul sein. Wer nicht dort ist, hat kaum Chancen. Deshalb ziehen Teenager wie J-Hope früh in die Wohnheime der Agenturen. Die sogenannten Dorms. Weit weg von der Familie. Weit weg von zu Hause. Dann beginnt eine mehrjährige Trainingsphase. Gesang, Tanz, Rap, Performance.
Und das ist ein großes Risiko. Denn es gibt keine Garantie. Viele trainieren jahrelang und dürfen trotzdem nicht debütieren.
Für die Firmen ist diese Trainee-Zeit natürlich teuer. Dorms, Proberäume, Tanzunterricht, Gesangstraining, Studios, das muss man erstmal finanzieren. Der Markt ist extrem umkämpft. Realistisch schaffen es nur wenige Boy- und Girl-Groups zu wirklichem Erfolg. Als Beispiel, die meisten Gruppen, die wie BTS 2013 debütiert haben, hatten keinen nachhaltigen Erfolg. Viele haben sich nach kurzer Zeit aufgelöst. BTS war da eine der wenigen Ausnahmen.
Ohne die Perfektion und ohne die Professionalität funktioniert halt nichts bei der K-Pop-Szene.
Das ist Alexander Schmidt, das erste deutsche K-Pop-Idol. Er hat also genau diese harte Ausbildung im Idol-System durchlaufen und wird 2020 Teil der Gruppe Drippin. Hier hört ihr ihn rappen.
Alex weiß also, wie es ist, Idol zu sein und wie hart der Weg dahin ist. Aber von Anfang an.
Am Anfang war es eigentlich die Begeisterung von Musik und Performance.
Als Alex 4 Jahre alt ist, ziehen seine Eltern mit ihm von Deutschland nach Südkorea. Seine Mutter ist Koreanerin, sein Vater Deutscher. Schon als Kleinkind steht er vor der Kamera, als Model für Modekataloge. Mit 8 Jahren entdeckt er dann die Musik für sich.
Und je mehr ich mit K-Pop beschäftigt habe, desto mehr ist in mir der Wunsch gewachsen, das selbst einmal zu machen.
Mit 14 bewirbt sich Alex als Trainee bei einer kleineren Agentur. Und er wird genommen. An seinem ersten Tag setzen ihn seine Eltern bei der Agentur ab.
Also als ich dann anderen Trainees gesehen habe, wie gut sie schon tanzen und singen konnten, wurde mir schnell klar, also hier geht es nicht nur um Spaß, hier geht es wirklich ums Durchhalten und ums Überleben.
Aber wir wissen ja, Trainee zu sein bedeutet nicht automatisch, dass man es wirklich in eine Band schafft. Deshalb sind Alexanders Eltern vorsichtig. Sie wollen, dass er die Schule zu Ende macht. Das bedeutet für ihn doppelte Arbeit.
Genau, und nach einer schnellen Abendsmahlzeit ging es dann für mich richtig los. Tanz, Gesang, an der Perfektion arbeiten und das oft bis spät in die Nacht. Und einmal im Monat gab es immer eine Prüfung. Da hat die Firma dann geschaut, wie weit man sich entwickelt hat.
Alex arbeitet hart, weil er weiß, er kann jederzeit rausfliegen.
Irgendwann hat dann die Managerin meine Mutter angerufen und hat gesagt, können wir irgendwann einen Termin machen, für den Vertrag zu unterschreiben. Im ersten Moment war ich ehrlich gesagt ziemlich geschockt. Meine Trainee-Zeit war tatsächlich auch noch nicht sehr lang und ich wusste selbst, dass ich in vielen Bereichen noch Erfahrungen fehlte und ich eigentlich noch mehr Zeit, um zu üben, gebraucht hätte.
Die Agentur glaubt aber fest an Alex. Und seine Eltern, die geben jetzt, wo er es wirklich geschafft hat, grünes Licht. Alex wird das 7. und letzte Mitglied der Idol Group Drippin. Ab jetzt ist keine Zeit mehr für die Schule. Alex zieht mit seinen neuen Bandkollegen in ein Dorm, in eine WG voller junger Männer. Da wird es schnell eng.
7 Mann, 2 Toiletten, also 2 Duschen. Ist schon schwierig. Ne?
Alex ist der Jüngste und als einziger minderjährig.
Man gewöhnt sich eigentlich an alles. Gerade in stressigen Zeiten war es schön, nicht allein zu sein, sondern Menschen um sich zu haben, die genau verstehen, was man gerade durchmacht, ohne dass man so groß erklären muss.
Jetzt geht die Arbeit erst richtig los.
Mein Alter war sehr durchgezackt. Er bestand im Grunde aus Training, Proben, Aufnahmen und Trainieren. Und dazwischen gab es wenig echte Freizeit.
Wenn es auf den Release des neuen Albums zugeht, ist es noch intensiver.
Also wirklich 22 Stunden durchtrainiert. Und das fast jeden Tag.
Die Bandmitglieder haben in dieser Zeit nur einander. Zeit für Familie und Friends gibt's kaum. Und das alles, der Trill, die Isolation, das passiert natürlich nicht einfach so. Die Agentur investiert ja in ihre Trainees. Sie zahlt für Unterkunft, Verpflegung und Training. Damit sich die Investition lohnt, sollen sich die Trainees komplett auf ihr Training konzentrieren und sich nicht von außen ablenken lassen. Außerdem müssen die Idols diese Kosten nach dem Debüt aus ihren eigenen Einnahmen zurückzahlen.
Jedes Idol unterschreibt einen Exklusivvertrag. Dieser Vertrag ist auf maximal 7 Jahre beschränkt. Und der regelt alles, von der Ausbildungsphase bis weit nach dem Debüt.
So die tiefen Details über den Vertrag darf ich nicht erzählen?
Die Idols unterschreiben Verschwiegenheitserklärungen und es wird nur sehr selten öffentlich, was sie alles nicht machen dürfen. Aber gelegentlich eben doch.
Natürlich keine Verbrechen.
Ja gut, das klingt ja noch recht vernünftig.
Aber ich habe auch von vielen anderen gehört, dass es im Vertrag so steht, keine Beziehung zu haben.
Und teilweise ist es wirklich extrem. 2009 hat zum Beispiel die Band TVXQ gegen ihre Agentur SM Entertainment geklagt. Bei der Klage ging es unter anderem um extrem lange Vertragslaufzeiten, um geringe Gewinnbeteiligung und hohe Strafen bei Vertragsverletzungen. Im Zuge von diesem Verfahren wurde aber auch immer wieder von eher inoffiziellen Regeln gesprochen, die zum Beispiel Kontakt zu Familie und Friends eingeschränkt haben sollen. Aber das lässt sich nicht endgültig belegen und ist natürlich nicht bei allen Agenturen so. Gängiger ist, dass in der Regel die Agentur die kreative Vision bestimmt. Also, wer ist in der Band? Welche Musik macht die Band? Worüber singen sie? Welches Image verkörpern die einzelnen Idols? Was ziehen sie an? Die Idols geben die Kontrolle ab. Und das bedeutet auch, jede Kommunikation nach außen wird kontrolliert. Damit auch jeder Social-Media-Post.
Aber warum sind die Idol-Agenturen da so streng?
Für mich bedeutet Idol zu sein vor allem Verantwortung. Also, man steht in der Öffentlichkeit. Viele junge Menschen schauen zu einem auf und man weiß, dass eigene Verhalten Wirkung hat.
Idol zu sein bedeutet in Korea mehr als perfekt zu singen, tanzen, rappen, auszusehen und zu performen. Es geht auch darum, den Titel mit Würde zu tragen und ein Vorbild zu sein. Und ob man diesem Anspruch gerecht wird, entscheidet auf der einen Seite das Label und auf der anderen Seite die Öffentlichkeit, die Fans.
Als eine öffentliche, also Person in der Öffentlichkeit, das ist nicht einfach, also in Korea.
Das ist nochmal Professor Lee von der FU Berlin.
Alle Personen, die in der Öffentlichkeit, also eine öffentliche Persönlichkeit ist, ne, die müssen wirklich als quasi Vorbild selbstbewusst sein, wenn man so eine Position hat. Ne? Das ist nicht einfach, weil man auch sehr schnell kritisiert werden kann.
Wenn sie sagt, schnell kritisiert, ist das eine Untertreibung. Gerade die Online-Communities in Korea können unglaublich hart ins Gericht gehen. 2024 ist Suga von BTS betrunken mit einem E-Scooter gefahren und umgekippt. Niemand wurde verletzt, niemand außer ihm war beteiligt. Das ist natürlich trotzdem nicht cool. Aber die öffentliche Reaktion darauf war extrem. Einige Leute haben gefordert, dass er bei BTS aussteigt. Und das haben wiederum viele koreanische Medien aufgegriffen und darüber berichtet. Am Ende musste er fast 9.000 Euro Strafe zahlen und hat einen handschriftlichen Entschuldigungsbrief veröffentlicht.
Aber das ist nicht nur für K-Pop-Bands so, sondern für alle. Also Schauspieler, aber Politiker, alle Personen, die in der Öffentlichkeit ist.
Damals gab es eine riesige Diskrepanz zwischen internationalen und koreanischen Fans. Internationale Fans haben die Aufregung nicht verstanden. Und in Korea war das ein absolutes No-Go.
In dem Moment, wo man dann aus dem Norm von der Gesellschaft erwartet wird, abweicht, ne, wird man sehr stark auch von der Kritik ausgesetzt. Ne? Und das ist nicht einfach, damit zu leben.
Und es gibt noch etwas, das von Idols erwartet wird. Sie müssen perfekt aussehen, also nach koreanischen Schönheitsidealen. Denken wir an Jin von BTS. Der ist in erster Linie von Big Hit zum Casting eingeladen worden, weil er so gut aussieht. Weil Big Hit einfach klar war, wir brauchen für unsere Band ein perfektes Gesicht als Aushängeschild.
Die wollen ja auch auf diesem auf so hoch gehen, ne? Denn die spielen nicht auf irgendeiner Regionalliga auf dem Markt, sondern die spielen auf dem Weltmarkt an der Spitze.
Wie ist das für einen jungen Menschen, wie zum Beispiel Alexander von Drippin, zu wissen, es zählt nicht nur hartes Training, Skills und perfektes Auftreten, Es geht auch darum, makellos auszusehen.
Ich habe versucht, es professionell zu stehen. Es gehört zu diesem Beruf einfach dazu. Und wichtig war für mich, innerlich stabil zu bleiben und mich nicht nur über Äußerlichkeiten zu definieren.
Den Druck, gut auszusehen, den gibt es für Menschen in der Öffentlichkeit überall auf der Welt. Trotzdem ist das in Korea nochmal was anderes. Wenn man dort zum Beispiel extreme Diäten macht, dann gilt das nicht unbedingt als besorgniserregend, sondern als Zeichen von Disziplin.
Und es ist natürlich total cool, dass Alex da so einen guten Umgang mitgefunden hat. Aber das fällt sicher nicht jedem so leicht. Übrigens macht dieser Druck auch keinen Halt vor BTS. Immer wieder ist bei den Jungs Thema, wie viel sie wiegen oder ob sie trainiert genug sind. Alex jedenfalls genießt seine Zeit bei Drippin vor allem wegen einer Sache.
Wenn man schon denkt, wie die Fans sich freuen oder wie man wieder auf der Bühne ist, vergisst man das wirklich alles.
Und dann, fast 3 Jahre nach dem Debüt, ist er raus bei Drippin.
Zu den genauen Gründen kann ich in Detailen noch nichts sagen, weil ich beim Ausstieg entsprechende Vereinbarungen unterschrieben habe.
Die Band macht jetzt zu 6 weiter. Eins möchte Alex aber betonen.
Mein Ausstieg hatte nichts mit K-Pop an sich oder mit dem System zu tun.
Mit 14 startet Alex im Idol-System. Und mit 19 verlässt er es wieder. 5 Jahre, die eigentlich prägend für einen jungen Menschen sind. Mit Friends ausgehen, sich verlieben, Party machen, übertreiben, sich streiten und vertragen. Eben herausfinden, wer man ist. Alex ist stattdessen im Idol-System erwachsen geworden. Und es gibt jemanden bei BTS, bei dem das ziemlich ähnlich war. Jungkook. Anders als Alex ist er immer noch Teil des Systems. Er kennt nichts anderes als BTS. Jungkook schreibt irgendwann sogar einen Song darüber, was er alles verpasst hat. Und fängt an zu rebellieren.
Jungkook wächst in Busan auf, mit einem älteren Bruder. Er ist schon als Kind sehr sportlich. Zum Beispiel liebt er Taekwondo und ist auch ziemlich gut darin. Aber er zockt auch gerne und malt und singt. Er probiert vieles aus. Und eigentlich gibt es nichts, was er nicht kann. Das Singen scheint ihm aber doch besonders gut zu gefallen. Mit 13 macht er bei Superstar K mit, dem koreanischen DSDS. Er schafft es nicht in den Recall. Trotzdem stecken ihm 7 Agenten ihre Visitenkarten zu. Darunter auch JYP, eine der Big-3-Agenturen. Er ist eben ein Rohdiamant mit einer außergewöhnlich schönen Stimme. Aber Jungkook entscheidet sich für Big Hit. Was ihn zu Big Hit gezogen hat, war nicht unbedingt der Traum vom Ruhm. Es war RM. Und schwupps, als Jungkook die Trainee-WG in Seoul betritt, wer steht da in Unterhose vor ihm? RM.
Mit nur 13 Jahren zieht Jungkook alleine von Busan nach Seoul. Und den Status als kleiner Bruder wird er auch hier nicht wirklich los. Hier hat er 6 größere Brüder statt nur einem. Als Jüngster beobachtet er die Älteren und orientiert sich daran, wie sie sprechen, was sie anziehen und wie sie mit anderen umgehen. Er kauft sogar dieselben Klamotten wie RM, weil er so sein will wie er. Er ist extrem zurückhaltend. Er duscht zu Nebenzeiten, damit er niemanden stört und steigt nachts nicht aus dem Hochbett, um die anderen nicht zu wecken.
Nach dem Debüt explodiert sein Ehrgeiz. Er fängt an, überall und ständig zu singen. Jede Minute wird zur Übungszeit. Und die anderen BTS-Jungs unterstützen ihn dabei. Sie covern bekannte Popsongs, tauschen Tipps aus, weisen sich gegenseitig auf Fehler hin und loben Fortschritte. Jungkook übt und übt und übt. Und das zahlt sich aus. Jungkook bekommt irgendwann den Spitznamen Golden Mangnae, also goldener Jüngster, weil er wirklich alles kann. Wir springen mal ganz kurz in der Zeit. Es ist Anfang 2026. Aus dem 13-jährigen RM-Fan ist ein 27-jähriger Mann geworden. Im klassischen Sinn erfüllt Jungkook noch immer alle Idol-Kriterien. Stimme nahezu perfekt, sein Aussehen auch, bis auf eine ziemlich große Sache.
Nämlich Tattoos. Tattoos sind in Korea ein ganz heißes Thema. Erst seit September 2025 dürfen Tattoo-Artists in Korea überhaupt legal tätowieren. In den letzten 30 Jahren durften das nämlich offiziell nur ÄrztInnen tun. Das wurde nie super streng verfolgt und die Regeln ändern sich, wie gesagt, langsam. Trotzdem sind Tattoos in der koreanischen Gesellschaft nach wie vor eher verpönt. Das liegt vor allem daran, dass in Korea und Japan Tattoos lange Zeit direkt mit der Mafia in Verbindung gebracht wurden. Und das haben vor allem ältere Menschen noch im Kopf. Einige Schwimmbäder und Fitnessstudios verbieten es weiterhin, große Tattoos offen zu zeigen. Und Jungkook, der hat mittlerweile einen voll tätowierten Arm und das Wort ARMY für die Fans sehr sichtbar auf seiner Hand stehen. Außerdem trägt er mehrere Gesichtspiercings. Und falls ihr jetzt denkt, Piercings? Na und? Auch das wird in Korea nach wie vor nicht gerne gesehen. Das bemerkt auch Alex.
Ich habe schon das Gefühl, dass BTS sich mit der Zeit mehr Freiheiten erarbeitet haben. Also wie Jungkook mit den Tattoos und Piercings. Und das kommt natürlich mit Erfolg und Vertrauen. Wenn man über Jahre konstant abliefert, bekommt man auch mehr Gestaltungsspielraum. Und ich finde es positiv, weil sie zeigen, dass man sich weiterentwickeln darf, ohne die Professionalität zu verlieren.
Ganz ehrlich, ich weiß noch, wie ich auf Jungkooks Tattoos reagiert habe. Als die ersten Fotos damals vom Tattoo auf seiner Hand veröffentlicht wurden, da habe ich gesagt, nee, das ist nicht echt. Das ist aufgemalt oder Henna oder sonst was. Das geht sicherlich wieder ab. Für mich war das so abwegig, dass jemand von BTS so sehr gegen die koreanischen Normen verstößt. Und als dann so einen Monat später wieder Fotos aufgetaucht sind und die Tattoos immer noch da waren, da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist bold.
Und dann ist da dieser Livestream. Ende Februar 2026. Jungkook geht spät nachts live auf der Community-Plattform Weverse. Rund 90 Minuten. Er singt Karaoke, zeigt seinem Kumpel im Raum den Mittelfinger, benutzt englische Schimpfwörter und wirkt angetrunken. Er sagt, er hat früher viel geraucht, spricht halt ungefiltert aus, was ihm so durch den Kopf geht. Und er sagt selbst, dass die Agentur davon nicht begeistert sein wird. Als Fans ihn im Chat fragen, warum er betrunken so einen Livestream macht, reagiert er genervt. Sinngemäß sagt er, sag mir nicht, was ich tun soll, ich mach, was ich will.
Nach dem Stream postet er ein Selfie, verspricht beim BTS-Comeback sein Bestes zu geben und bittet die Fans, auf das Album zu warten. Der Mitschnitt vom Live wird anschließend von Weverse entfernt. Deswegen spielen wir ihn hier auch nicht ein.
Jedenfalls bricht dieser Livestream komplett mit dem klassischen Idol-Bild. Ein Idol soll dankbar und freundlich sein und öffentlich immer kontrolliert bleiben. Auch wenn man mal privat frustriert ist. Das hat in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.
Ein Teil der Fans ist abgestoßen. Vor allem die koreanischen. Aber ein anderer Teil findet es gesund, dass ein Idol sich auch mal daneben benimmt. Also ich muss sagen, für mich passt das alles total zu dem Bild, was ich von Jungkook habe, weil er eh immer viel ausprobiert hat. Und jetzt fühlt es sich halt so an, dass er eine Ästhetik für sich gefunden hat, die ihm gut gefällt. Mit den Tattoos und dazu zählt ja auch irgendwie, dass er boxt und Motorrad fährt und so.
Als ich den Livestream gesehen habe, habe ich schon ziemlich gefühlt, was er da so sagt. Weil, auch wenn Jungkook der Jüngste in der Band ist, weiß er mittlerweile, was er erreicht hat, welchen Effekt er auf die Fans hat. Und wie wichtig er für den Erfolg der Band ist. Also er hat es nach ganz oben geschafft und trotzdem reicht es nicht. Es gibt immer noch Leute, die ihm sagen wollen, was er zu tun und lassen hat. Das wird in diesem Livestream im Kleinen deutlich, aber das lässt sich ja auch aufs große Ganze übertragen. Er ist immer noch Teil des Idol-Systems, auch wenn er sich darin viele Freiheiten erarbeitet hat. Und ich verstehe voll, dass das ihn frustriert.
Zurück zu BTS-Geschichte. Es ist 2014. Nach ihrem Debüt stecken BTS in einer Krise. Sie haben zwar schon 4 Alben veröffentlicht und haben auch erste Fans, aber der große Durchbruch, der fehlt.
Wir kennen das von westlichen Artists. Manchmal warten wir mehrere Jahre auf ein neues Album. Im K-Pop ist das anders. Idols veröffentlichen richtig viel Musik. 3 bis 4 Releases, Alben und Mini-Alben in wenigen Jahren ist da völlig normal. Dazwischen gibt es meist eine kurze kreative Pause und dann geht der nächste Albumzyklus los. Diese Zyklen werden Eras genannt.
Ja, liebe Swifties, Taylor Swift hat die Eras nicht erfunden.
Genau. Im K-Pop sind Eras schon lange ein etablierter Begriff. Eben einzelne Kapitel in der Bandgeschichte mit neuem Sound, neuem Look, neuem Vibe. Und BTS stehen jetzt kurz vor einer neuen Era und starten Ende 2014 in die Vorbereitungen für The Most Beautiful Moments in Life. Fans nennen diese Era Hwayangyono. Das ist der koreanische Titel.
Chef Park Si-hyuk, Produzent P-Dog, RM, Suga und die anderen Member arbeiten alle eng zusammen. Sie sitzen in nebeneinanderliegenden Büros bei Big Hit und können so in Echtzeit die Songs, die sie gerade schreiben, diskutieren und überarbeiten. Das ist schon ungewöhnlich. Im Idol-System liefert oft die Agentur die Songs. Die Idols performen sie dann. In der Hwayeongnyeonhwa-Ära geht's ums Erwachsenwerden. Also um eine Phase, in der wir uns wahrscheinlich alle unsicher fühlen, uns Sorgen machen und Druck spüren. Der Song Silver Spoon mit dem koreanischen Titel Pepsi kritisiert, dass eine ganze Generation eigentlich keine Chance hat, sozial aufzusteigen. Egal wie sehr sie sich anstrengt.
BTS sprechen damit darüber, wie es jungen Menschen in Korea Mitte der 2010er Jahre geht. Viele sind arbeitslos und können sich das Leben, das sie sich vielleicht wünschen, einfach nicht leisten. Sie entscheiden sich zum Beispiel bewusst gegen eine Beziehung, Ehe und Kinder, weil dieses Leben einfach zu teuer ist. Dafür gibt es in Korea sogar ein Wort, die Sampo-Generation. Auch das ist Thema im Song Silver Spoon. BTS erleben das alles hautnah mit. Als junge Männer in Korea, als Trainees innerhalb eines Systems, in dem man das alles umso stärker fühlt.
Und dann gibt es eben den Song I Need You. Das ist der Song, über den wir am Anfang gesprochen haben, wo BTS in dem Tanzvideo im Übungsraum erst auf dem Boden liegen und dann eine sehr emotionale Choreo für spätere Live-Auftritte üben. Der Song läuft dabei nur leise im Hintergrund.
Im offiziellen Musikvideo gibt es keine Tanzperformance. Stattdessen ist es ein arthouse-mäßiger Kurzfilm, in dem jedes BTS-Member einen absoluten Tiefpunkt durchlebt. Jungkook provoziert eine Schlägerei und wehrt sich nicht einmal. J-Hope bricht zusammen, weil er absichtlich zu viele Tabletten schluckt. Und besonders krass, V tötet seinen Vater mit einer Glasflasche. Das ist natürlich alles erfunden, aber vor allem das absolute Gegenteil zu dem, was Idols sonst zeigen sollen. Nämlich eine heile Fantasiewelt. I Need You bricht mit dieser Fantasiewelt.
In derselben Era gibt es noch den Track Fire. Dort rappt Jungkook, es ist dein Leben, du musst dich nicht anstrengen. Es ist okay zu verlieren. BTS kritisieren also den Leistungsdruck, bleiben aber trotzdem im Idol-System, wo dieser Leistungsdruck ja super hoch ist.
Das macht ihre Botschaft aber nicht weniger eindrücklich. Gerade weil sie sich aktiv dagegen entscheiden, heile Weltmusik zu machen, wirken sie auf ihre koreanischen Fans umso authentischer. Sie sind ja keine Garagen-Punk-Band, die solche Texte singt. Sie sind eine professionelle Idol-Band. Sie gehen damit ein großes Risiko ein.
Und dieses Risiko, das schätzen die Fans. Die Hwayeongnyeonhwa-Ära ist der Moment, in dem die Fans wirklich das Gefühl haben, die verstehen nicht nur meine Probleme, die sprechen sie auch offen aus. BTS werden immer größer. Nicht nur in Korea, vor allem außerhalb. Sie touren durch ganz Asien, spielen Konzerte in Australien, Lateinamerika und den USA. Ihre internationale Fanbase wächst. Aber auch der Hate.
Denn je erfolgreicher BTS werden, desto härter werden sie angegriffen. Wenn BTS Konzerte geben oder Preise gewinnen, werden online BTS-Hashtags gekapert und mit Hate überschwemmt. Und es finden auch sogenannte Checks statt. Das heißt, Anti-Fans versuchen gezielt, das Image eines Idols zu beschädigen. Sie graben alte Posts aus, schaffen negative Presse und starten Kommentarkampagnen. Je größer BTS werden, desto größer werden die Checks.
Und 2015 wird aus dem Online-Hate eine echte Bedrohung. RM erhält über Twitter eine Reihe von Morddrohungen. Ein Fan-Meeting in New York wird deshalb abgesagt. Die Behörden glauben, es bestehe ein echtes Risiko.
Aber so paradox das klingt, gibt es daran auch etwas Gutes. Diese Angriffe schweißen BTS und ARMY zusammen. Weil die Fans erkennen, es wird aktiv versucht, ihre Lieblingsband kaputt zu machen. Und das lassen sie nicht zu.
Ein Jahr später, 2016, sind BTS bei einem der wichtigsten Musikpreise in Korea nominiert.
Für eine K-Pop-Band will man natürlich in erster Linie auch im Heimatland geehrt und geschätzt werden. Und da sind natürlich die großen TV-Shows ein ganz wichtiger Gradmesser, wo man gerade steht.
Das ist Daniel Koch. Ihr kennt ihn schon aus Folge 1. Er ist Musikjournalist. Und er sagt, für Korea war damals vor allem ein Musikpreis besonders wichtig. Der Melon Music Award. Melon ist sowas wie ein koreanisches Spotify. Wer hier gewinnt, wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Downloads, wie oft Songs gestreamt werden und ein Online-Voting der Fans.
Wenn man da das beste Video gewinnt, das ist halt schon schön. Aber man will natürlich in den großen Kategorien Künstler des Jahres, Künstlerin des Jahres, Album des Jahres oder Lied des Jahres.
BTS sind 2016 gleich 5-mal nominiert. Unter anderem für Best Dance und die beiden großen Preise Artist of the Year und Album of the Year.
Best Dance geht an
EXO von einer der Big Three, SM Entertainment.
Best Artist geht an
wieder EXO.
Aber jetzt, Best Album.
Wenn man sich heute nochmal anguckt, wie diese Preisvergabe war, das gibt's noch bei YouTube, man sieht's im ersten Moment, BTS sitzen da, wie die anderen Artists auch, auf solchen Sofas. Und man sieht in der Reaktion, sie haben wirklich nicht damit gerechnet, dass sie diesen Preis bekommen.
RM springt von seinem Sitz auf. V's Gesicht friert ein. Jin bricht auf der Bühne sofort in Tränen aus. RM kann während seiner Dankesrede nicht aufhören zu lächeln.
Ami,
als erstes danken BTS ARMY. Sie wissen nämlich genau, die Fans haben unermüdlich für sie gewotet. Ohne ARMY hätten sie diesen Preis nicht in der Hand.
BTS haben sich verletzlich gezeigt. Sie haben offen über Depressionen gesungen. Sie haben mit ihrem Song Pepsi sogar die koreanische Gesellschaft kritisiert. Und die Fans haben sich darin wiedergefunden. Das Risiko hat sich ausgezahlt.
Für die Big Three und das System ist dieser Sieg ein Schock. Hier verändert sich gerade etwas. Eine winzige Agentur hat eine erfolgreiche Idol Group hervorgebracht, die die Giganten der Industrie schlägt. Dabei haben die kein Millionen-Dollar-Budget im Rücken.
Aber eine ARMY.
Dieser Sieg bewirkt etwas bei den Fans. Es entsteht was, das weit über eine typische Fangemeinde hinausgeht.
In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie BTS und Big Hit Entertainment von Anfang an die Fans mitdenken. Als Zielgruppe, als Community,
aber auch als Geschäftsmodell. Und wie BTS mit der Love Yourself-Ära ihre Fans so stark an sich binden, wie kaum eine Band zuvor.
Wie genau? Darum geht's in Folge 3. Das war Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt. Folge 2 von 6. Fire, das Idol-System. Wenn euch der Podcast bis hierhin gefällt, erzählt's gerne weiter. Alle Folgen findet ihr zuerst in ARD Sounds.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für alle, die sich richtig gerne, wie wir mit BTS, in Rabbit Holes verlieren. In Musste durch machen Levi Pennell und Fabian Raschagai nämlich genau das. Sie tauchen in große Lebensfragen und tiefe Rabbit Holes ein. Außerdem sprechen sie offen über ihr Leben als Social Media Shooting Stars und erzählen euch, was hinter den Kulissen so abgeht. Als Community seid ihr hautnah dabei. Und ihr könnt auch eigene Fragen stellen. Mich würde ja zum Beispiel mal interessieren, ob die beiden BTS-Fans sind. Vielleicht stelle ich Ihnen die Frage bald. Musste durch ist jedenfalls ein Podcast für alle, die sich manchmal lost fühlen und trotzdem weiterlachen wollen. Und ich sag euch, mit den beiden an eurer Seite klappt's auf jeden Fall. Musste durch mit Levi und Fabi gibt es jeden Freitag in ARD Sounds und als Videopodcast auf YouTube und Spotify. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel.
Und ich bin Tungin Kim. Kennst du BTS? Eine Band aus Korea verändert die Welt, ist eine Co-Produktion von ARD Kultur, SWR, Saarländischem Rundfunk und Radio Bremen. Produziert von ACB Stories. Idee: Charlotte Schulze. Redaktion und Story Development: Charlotte Schulze, Miko-Sophie Kümmel, Isabel Wob und Julius Wussmann. Audioproduktion: Dennis Hürter. Originalmusik: Marc Übel. Producer: Isabel Wob. Executive Producer: Dennis Hürter und Julius Wussmann. Sensitivity Read: Eunyoung Cho. Fact-Checking: Fenna Akastaff. Artwork: Chioma Lisa Michelle Otakago. Redaktion ARD Kultur: Rebecca Leiter. Redaktion Radio Bremen: Amelie Neumann. Redaktion SR: Desiree Löffler. Redaktion SWR: Chris Eckert. Head of Content ARD Kultur: Christian Koster-Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur: Annemarie Haag. Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen Alexander Schmidt und Professor Yi-Yun Jong. Tonmaterial von Hype und Big Hit Entertainment sowie BBC, Dindin, Wonder K, Apple Music.